Lukas nennt im Vorwort zu seinem Evangelium diese Schrift eine Erzählung. Und das gilt natürlich auch für die Fortsetzung, für die Apostelgeschichte. Und darüber sollten wir zunächst etwas nachdenken. Erzählerisch will Lukas von Gott berichten. Und was ist eigentlich eine Erzählung? Er kannte vermutlich die Poetik des Aristoteles und da heißt es, eine Erzählung ist die Nachahmung einer Handlung, die gestaltet ist. Also eine Erzählung ist ein Kunstwerk mit einem Spannungsbogen, mit Anfang, Mitte und Ende, mit ausgewählten Elementen, mit einem Ziel, einer Aussage. Und das muss man bedenken, dass Lukas durch Geschichten von Gott erzählt, nicht durch Lehrsätze oder Ähnliches. Und seine erste Schrift hat ein klares Thema. Er nennt es, als der Unbekannte den beiden Emmaus-Jüngern, das mit Jesus. Habt ihr das nicht gehört? Also die Geschichte Jesu. Und die beginnt im Tempel von Jerusalem und endet, dramatisch gestaltet, eigentlich nicht vorstellbar, tief in der Nacht mit der Himmelfahrt und dass die ersten Jünger ständig im Tempel waren und beteten. Aber das ist ein klarer Spannungsbogen mit vielen Herausforderungen. Die zweite Erzählung beginnt wieder mit einer Himmelfahrt. Und zwar wieder in Jerusalem, auf dem Ölberg. Dann die Fortsetzung, die wir in der heutigen ersten Lesung gehört haben. Die Jünger gehen in die Stadt, in die Oberstadt, und sie haben schon das Paschamahl mit ihm in einem Obergemach mit Liegen gefeiert. In dieses Obergemach gehen sie dann. Und die Geschichte entwickelt sich weiter von den ersten Jüngern über Auslandsjuden, die am Pfingstfest dazukommen, die sozusagen die Welt in ihrer damaligen Gestalt hereinholen. Und mit der Zeit wird in der Apostelgeschichte immer mehr Paulus, die Hauptperson, der den Kreis noch weitet in den ganzen damaligen Erdkreis. Und die Apostelgeschichte endet, das ist der Spannungsbogen, im Zentrum der damaligen Welt in Rom. Mit einem Gefangenen in einer Mietswohnung. Dass das Ganze eine Erzählung ist, merkt man auch an der ersten Lesung. Da heißt es, unmittelbar nach der Himmelfahrt gingen die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem in dieses Obergemach hinein. Vorher ist gar nicht davon die Rede, dass da Frauen, Brüder und die Mutter Jesu dabei sind. Man könnte sagen, warum erwähnt er das nicht? Das ist eben literarische Gestaltung. Lukas will sagen, der Anfang der Apostelgeschichte, die Geschichte und die Entwicklung der Reich-Gottes-Botschaft zum Thema hat, der Anfang dieser Entwicklung war rein innerjüdisch von Menschen, die Jesus zu Lebzeiten sehr nahe waren, die Familie und die Apostel, Menschen, die Aramäisch sprachen. Und schon im nächsten Kapitel kommen diese Auslandsjuden an Pfingsten dazu, von denen viele nur Griechisch sprachen. Und das dann als Sprungbrett zu den Samaritern und von dort zu den Heiden. Sowohl die Jesusgeschichte wie die Apostelgeschichte hat ungeheuer viele Brüche und Herausforderungen. Jesus wollte ja sein eigenes Volk sammeln als Beginn einer verwandelten Welt. Und salopp gesagt, das ging schief. Und auch in der Apostelgeschichte riesige Auseinandersetzungen mit dem Mehrheitsjudentum, Spannungen. Paulus muss furchtbar viel erdulden, aber er trägt die Reichgottesbotschaft weiter. Und das Letzte, was geschildert wird, er versucht, die jüdischen Ältesten in Rom von der Reichgottesbotschaft Jesu und von Jesus zu überzeugen. Und der Schluss bleibt offen. Das klingt auch nicht. Also man könnte die beiden Geschichten, die Jesusgeschichte und die Apostelgeschichte, als Geschichte von Misserfolgen erzählen. Und so geht es eigentlich in der Christentumsgeschichte weiter. Eine Folge von Zerwürfnissen, von Trennungen, und manche machen aus der Christentumsgeschichte sogar eine Kriminalgeschichte. Bei all diesen Brüchen und diesem geschichtlichen Verlauf ist zu fragen, was ist denn der innere Faden, was ist denn die innere Kraft, die diese Bewegung, man könnte es auch als Erfolgsgeschichte, Christen sind immer noch die Mehrheit unter den Religionen, was aber ist dahinter? Und da gibt die heutige erste Lesung eine klare Antwort. Es ist die ständige Haltung des Gebets um den Geist. Das heißt nicht, dass die Tag und Nacht gebetet haben. Nein, sie waren ständig in dieser Bitte um den Geist von oben. Und das Gleiche auch zu Beginn des Evangeliums. Jesus kann seinen Weg, der ganz anders verläuft, als er es sich dachte, nur gehen, weil er in der Taufe den Geist empfängt. Und bei Lukas, und nur bei Lukas, ist die Tauferfahrung als Gebetserfahrung geschildert. Also, wenn wir nach dem inneren Motiv der Jesusgeschichte und der Apostelgeschichte, wenn wir nach der Motivation, nach der Kraft dahinter fragen, dann gibt es nur eine Antwort. Es ist das Beten. Und deshalb sollten wir über dieses zentrale Thema heute ein wenig nachdenken. Im Grunde greift das auch der vierte Evangelist auf. Jesus hat in den beiden langen Abschiedsreden ausführlich über die Zukunft und über seinen Auftrag gesprochen. Und nachdem er das gesagt hat, fasst er alles zusammen in einem Gebet, dessen erste 11 Verse wir gehört haben. Und wenn man mich fragte, was ist eine Kurzformel? Was ist ein kurzer Umriss dessen, was Beten wirklich ist? Dann der erste Satz und das erste Wörtchen im Gebet Jesu. Er erhob seine Augen zum Himmel und sprach. Er geht in einen Bereich, der uns Menschen nicht zugänglich ist, aber mit dem er vertraut war, und sagt ganz einfach in das, was der Mensch nie begreifen kann, Abba, lieber Vater. Diese Spannung, in einer inneren Bewegung den Weg zu Gott zum Geheimnis Gottes zu suchen, den wir nie begreifen und in der Hand haben, den wir letztlich auch nie verstehen mit unserem Verstand, und trotzdem zu sagen, lieber Vater. Das ist Gebet. Und das Gebet, wie es vor allen Dingen die Tradition des Karmel uns nahe bringt, ist in seinem innersten Wesen das sogenannte innere Beten. Ich, als armer, schwacher Mensch, strecke mich aus, öffne mich, suche Gott und nenne ihn liebevoll Abba. Man sagt ja oft so leicht, beten ist zu Gott sprechen. Nein, ist es nicht. Andere sagen, das musst du beten, so viel Rosenkränze. Und das gehört dazu. Nein. Man könnte das Beten in all seiner Vielfalt mit einem weit ausladenden Baum, der sich dem Himmel entgegenreckt, vergleichen. Der tragende Stamm und die Wurzel ist das innere Beten, der freundschaftlich liebende Umgang mit Gott in Christus, wie es Teresa so unnachahmlich gesagt hat, Zusammensein mit dem Freund, der mich liebt. All die Äste sind Formen, die man wählen, mit denen man etwas anfangen kann oder nicht. Eines ist sicher notwendig. Zum inneren Beten gehört das Ureigene, das Persönliche, das Stille, wo ich mich meinem Gott stelle, dem Geheimnis meines Lebens, und das Gemeinschaftliche, was wir hier tun im Gottesdienst, der gemeinsame Ausdruck des Glaubens, das gehört zu uns Menschen, weil keiner eine einsame Insel ist, sondern wir alle den Kontakt, die Verbindung mit anderen suchen. Ob es dann die Klage ist, ob es die Vielfalt der Psalmen sind, ob es der Rosenkranz ist, ob es die jubelnden Lieder sind, das alles ist Ausdruck des inneren Betens, dieser Spannung Himmel, der mir nicht zugänglich ist, und Abba. Der Religionsphilosoph Peter Wust, der von 1884 bis 1940 lebte und in Münster dozierte, prägte vor 100 Jahren den Ausdruck der zweiten Naivität dem Leben gegenüber. Und diese zweite Naivität dem Leben gegenüber war für ihn das Beten. Zweite Naivität, das meint, die dem Leben abgerungene, leise, vertrauensvolle Haltung des erwachsenen Menschen gegenüber dem Leben mit all seinen unlösbaren Rätseln. Eine Haltung, die trotzdem glaubt, in letzter, stiller, kindlicher Hingabe. Und ein betender Mensch wächst nach Peter Wust immer tiefer hinein, wie er sagt, in den Raum der Humanität. Und das, was wir in der zweiten Lesung gehört haben, Leiden um Christi willen, ist im Grunde die durchgehaltene Gebetserfahrung. Auch wenn es weh tut, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich gekämpft habe und nichts machen konnte, hingebungsvoll auch das aus der gütigen Hand Gottes entgegenzunehmen. Das heißt, leidend beten als Christ. Und das ist sozusagen die Sinnspitze des Glaubens. Ich mit meinem Leben, mit meinen Verletzungen, mit all dem Schwierigen, was es da gibt, mit all dem Unlösbaren, mit all den Wunden zugefügt oder empfangen. Ich darf mich so dem Abba darbieten. Ein Akt der Übergabe. Und im Grunde hat nur das Christentum lebendig gehalten. Und nur so wird es auch lebendig bleiben. Ohne den Atem des Gebets wird dem Glauben die Luft ausgehen. Und das Gebet, es muss immer wieder unser Leben aufgreifen, umfangen und verwandeln. Beten macht objektiv, führt uns aus unserer Ich-Perspektive heraus. Aber Beten, so Peter Wust, eröffnet den Raum der Humanität, nach dem wir uns sehnen. Eine ganz große Beterin war bekanntlich Teresa von Avila. In einem ihrer wunderbaren Gedichte lässt sie Gott selbst zur Seele des Menschen sprechen. Aus diesem Gedicht nur einige kurze Auszüge. Der Refrain heißt immer wieder: O Seele, suche dich in mir, und Seele, suche mich in dir. Hat doch die Liebe dich erkoren, spricht Gott, als meines Herzens schönste Zier. Bist du verirrt? Bist du verloren? O Seele, suche dich in mir. Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann such nicht dort und such nicht hier. Gedenk, was dich im tiefsten bindet. Und Seele, suche mich in dir. Und meinst du, ich sei fern von dir? Dann ruf mich, und du wirst erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen. Und Seele, suche mich in dir. Ich denke, wir können ein Leben lang in die Bitte der ersten Jünger einstimmen, die schlicht sagen: Herr, lehre uns beten. Amen.